Schlacht bei Austerlitz. Die Schlacht bei Austerlitz wird auch Dreikaiserschlacht genannt, obwohl der österreichische Kaiser Franz I. nicht persönlich anwesend war. Sie fand am Montag, dem 2. Dezember 1805 statt, exakt ein Jahr nach der Kaiserkrönung Napoleons I. in Paris. Diese Schlacht zählt zu den bekanntesten Auseinandersetzungen der napoleonischen Kriege. Am Pratzeberg zwischen Brünn und Austerlitz in Mähren besiegte Kaiser Napoleon I. von Frankreich eine verbündete Armee aus österreichischen und russischen Truppen, die unter Kaiser Alexander I. kämpfte. Feldzug von 1805. Die Jahre 1803 und 1804 verliefen relativ friedlich. Im April 1805 unterzeichneten Großbritannien und Russland einen Vertrag. Er sah die Besetzung der niederländischen Tochterrepublik Frankreichs sowie der Schweiz unter französischem Schutz vor. Österreich schloss sich dieser Allianz an. Das geschah, nachdem Genua in Frankreich eingegliedert worden war und Napoleon zum König Italiens ausgerufen wurde. Napoleon bereitete zugleich die Invasion Großbritanniens vor. Dafür sammelte er bei Boulogne Invasionstruppen von 150.000 Soldaten. Großbritannien, Russland und Österreich bedrohten Napoleon mit ihrer Übermacht. Er plante daher, die Großmächte einzeln zu besiegen. Die schlechte Abstimmung zwischen den Verbündeten bot ihm dafür eine günstige Gelegenheit. Österreich und Russland berücksichtigten die unterschiedlichen Kalender bei ihren Aufmarschplänen nicht, sodass die Österreicher nach Bayern vorrückten. Kurbayern schloss sich im August über den Bogenhausener Vertrag mit Frankreich zusammen. Der bayerische Kurfürst ratifizierte den Vertrag am 28. September 1805. Nach einigem Zögern befahl er am selben Tag, dass sich ca. 30.000 bayerische Soldaten der französischen Armee anschließen sollten. Kurz zuvor wurde die französische Grande Armee in großer Eile vom Ärmelkanal abgezogen und nach Osten verlegt. Der erste Schlag traf mit einer Blitzkampagne die Österreicher in Ulm, das damals zu Bayern gehörte. Zwischen 25. September und 20. Oktober 1805 musste General Karl Mack von Leiberich mit einem Teil seiner Armee kapitulieren. Danach war Napoleons Weg nach Wien frei. Nach kleineren Scharmützeln entlang der Donau nahmen seine Truppen Wien am 13. November 1805 kampflos ein. Weitere französische Truppen rückten von Italien heran. Napoleon verfolgte die zurückweichenden Russen in die mährische Stadt Brünn, um eine Entscheidungsschlacht zu erzwingen, bevor sich die überlegenen Feindkräfte vereinen konnten. Er wollte auch verhindern, dass Preußen in den Krieg eintrat. Deshalb täuschte er eigene Schwäche vor und lockte die Russen und Österreicher in eine Schlacht. Diese ging als Schlacht von Austerlitz oder Schlacht bei Austerlitz in die Geschichte ein. Wetter. Vor der Schlacht lag die Temperatur zwischen 1 und 2,5 Grad Celsius. Am Abend des 1. Dezember 1805 wurde das bedeckte Wetter zu einer wolkenlosen Nacht. Am 2. Dezember herrschte dichter Bodennebel. Während der Schlacht lag die Temperatur bei ungefähr 5 Grad. Der Himmel war am Nachmittag bewölkt und es regnete zeitweise. Schlachtfeld. Das Schlachtfeld bildet ein quadratisches Gelände mit einer Seitenlänge von ungefähr 12 Kilometern. Zwei Verkehrswege prägen dieses Gebiet. Im Westen verläuft die Verbindung von Wien nach Brünn, die Napoleon für seine Versorgung nutzte. Im Norden führt eine Straße von Olmütz nach Brünn, über die die russischen Truppen anrückten. Ein südöstlicher Abzweig führt zu der kleinen Stadt Austerlitz, die der Schlacht ihren Namen gab. Im Südwesten lagen zwei sumpfige Teiche, die damals teilweise zugefroren waren. Sie begrenzten das Schlachtfeld in dieser Richtung. Aus ihnen fließt der Goldbach nach Norden, bis er die Straße nach Olmütz überquert. Nordöstlich dieser Kreuzung befindet sich der Sandtornhügel, den Napoleon während der Schlacht als Hauptquartier nutzte. Im Süden, entlang des Goldbachs, liegen die Dörfer Tellnitz und Sokolnitz. Von Südosten nach Nordwesten zieht sich der sanft ansteigende Pratzeberg, dessen Eroberung für den Ausgang der Schlacht entscheidend war. Pläne. Die Alliierten berieten sich im Dorf Krenowitz, wo Zar Alexander I. von Russland und Kaiser Franz I. von Österreich ihre Hauptquartiere aufgeschlagen hatten. Trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit und Napoleons vorgetäuschter Schwäche zögerten Kaiser Franz I. und General Kutusow, den Angriff einzuleiten, da sie auf Verstärkungen warteten. Zar Alexander I. jedoch, bestärkt durch Fürst Dolgorukow und andere Adlige sowie unterstützt vom österreichischen Generalstabschef Franz von Weyrother, drängte auf einen sofortigen Angriff. General von Weyrother, der das Gelände gut kannte, arbeitete die Angriffspläne aus. Diese wurden am 2. Dezember 1805 um 1 Uhr den versammelten Generälen verlesen. Zu dieser späten Stunde konnten viele ihre Konzentration nicht mehr aufrechterhalten. General Kutusow soll sogar eingenickt sein. Die mangelhafte Kommunikation und das fehlende Hinterfragen der Pläne führten später zu großen Problemen. Die Alliierten verfügten über eine Truppenstärke von etwa 85.400 Soldaten, darunter etwa 16.000 Österreicher. Sie planten Angriffe auf beiden Flügeln der Franzosen. General von Weyrother teilte die Einheiten in 7 Teilstreitkräfte auf. Am rechten Flügel sollten 13.000 Soldaten unter dem russischen Generalleutnant Bagration die französischen Kräfte an der Straße von Brünn nach Olmütz binden. Unterstützt wurden sie von einer 4.600 Mann starken Kavallerie unter Feldmarschall Liechtenstein. Der Hauptangriff auf dem linken Flügel umfasste 59.300 Soldaten. Er sollte Napoleon von seinem Nachschub aus Wien abschneiden und ihn in Richtung Brünn zurückwerfen. Die österreichische Kavallerievorhut unter Feldmarschall Kienmaier mit 5.100 Soldaten sollte der ersten Teilstreitkraft unter Generalleutnant Dorturow mit 8.500 Soldaten den Weg zur Eroberung des Dorfes Tellnitz ebnen. Die zweite Teilstreitkraft mit 11.700 Soldaten unter Generalleutnant Langeron sollte unterdessen das weiter nördlich gelegene Dorf Sokolnitz einnehmen, unterstützt von einer dritten Teilstreitkraft mit 10.000 Soldaten unter General Przybyszewski. Über diese 3 russischen Abteilungen wachte General Buxhöften. Eine weitere Gruppe mit 23.000 Soldaten unter Generalleutnant Kolowrat und Generalleutnant Miloradowitsch sollte den Angriff verstärken. Die russische Garde mit 8.500 Soldaten unter Großfürst Konstantin blieb bei Krenowitz in Reserve. Napoleon gab seinen eigenen Plan bereits am 1. Dezember 1805 um 20.30 Uhr bekannt. Seine 73.000 Soldaten zählende Armee sollte sich in der ersten Phase defensiv aufstellen, vor allem am linken Flügel. Dort bildete das 5. Korps unter Marschall Lannes mit 19.200 Soldaten die vorderste Linie. Marschall Murats Kavalleriereserve mit 5.600 Reitern unterstützte ihn. Dahinter folgten das 1. Korps unter Marschall Bernadotte mit 13.000 Soldaten, Oudinots Grenadiere mit 5.700 Soldaten sowie die Kaiserliche Garde unter Marschall Bessières mit 5.500 Kämpfern. Den rechten Flügel hielt allein das vierte Korps unter Marschall Soult mit 23.600 Soldaten. Auch dort konzentrierte Napoleon seine Kräfte weiter links. Er stellte die Divisionen Saint-Hilaire und Vandamme beim Dorf Puntowitz dicht zusammen, nur die Division Le Grand, unterstützt durch die leichte Kavalleriebrigade Margaron, verteidigte die von dem russischen Hauptangriff bedrohten Stellungen um Telnitz und Sokolnitz. Napoleon wusste, dass Teile des dritten Korps unter Marschall Davout mit 6.600 Soldaten nach einem Eilmarsch aus Wien eintreffen würden. Sie legten 120 Kilometer in 50 Stunden zurück. Sobald die rechte Flanke gesichert war, wollte Napoleon die beiden massierten Divisionen Soults zur Pratzenanhöhe vorrücken lassen und so den Feind teilen. Süden. Am 2. Dezember 1805 um 7 Uhr startete die Vorhut unter Kienmeier bei Mönitz den Angriff auf Telnitz. Dort verteidigte die Division Le Grand das Dorf. Gegen 8 Uhr griff auch die erste Kolonne unter Dochturow ein, sodass die Franzosen Telnitz räumen mussten. Um 8:30 ging die zweite Kolonne unter Langeron, unterstützt von der dritten Kolonne unter Przybyszewski, gegen das Dorf Sokolnitz vor. Gegen 9 Uhr waren beide Dörfer in alliierter Hand, obwohl die Reservekräfte unter Davout zwischendurch erfolgreich zurückgeschlagen hatten. Der alliierte Erfolg war jedoch teuer erkauft. Die Division Le Grand und das dritte Korps hielten 3 russische Kolonnen und die Vorhut Kienmeyers auf, was etwa 2/3 der russischen Hauptattacke entsprach. Zentrum. Lediglich die ahnungslose vierte Kolonne unter Kolowrat und Miloradowitsch stand dem Hauptangriff Napoleons gegenüber. Napoleon fragte Marschall Soult, wie lange seine Divisionen benötigen würden, um den Pratzeberg zu besetzen. Soult antwortete, es seien weniger als 20 Minuten. Der Kaiser erklärte, man solle noch eine Viertelstunde warten. Er wollte sicherstellen, dass die 3 alliierten Kolonnen bereits vom Pratzenberg auf die Flanke abmarschiert waren und dadurch das Zentrum geschwächt wurde. Gegen 9 Uhr lichtete sich der Nebel und die Sonne kam hervor. Die Division Saint-Hilaire eroberte das Dorf Pratzen und erreichte den Gipfel der Anhöhe. Links davon stieß die Division Van Damme im Dorf Jirschowitz auf Widerstand. Gegen 9.30 Uhr hatten die Franzosen die Anhöhe in ihrer Hand. Die Alliierten waren völlig überrascht. Oberfeldherr Kutusow begleitete die vierte Kolonne unter Miloradowitsch und Kolowrat, als er die Franzosen im Zentrum entdeckte. Er befahl, umzudrehen und die Angreifer zu vertreiben. Die zweite Kolonne unter Langeron schickte daraufhin die Brigade Kamensky als Verstärkung. Zwischenzeitlich gelang es der Brigade Jirtschik noch einmal, den Berggipfel zurückzuerobern. Bis 12 Uhr tobte dort ein unerbittlicher Kampf, den die Franzosen schließlich für sich entschieden. Napoleon befahl den Divisionen Saint-Hilaire und Vandamme, nach Süden zu schwenken und die verbliebenen russischen Kolonnen anzugreifen. Damit entblößte er jedoch die Flanke der beiden Divisionen gegenüber der weiterhin in Reserve gehaltenen russischen Garde unter Großfürst Konstantin. Gegen 13 Uhr zerschlug die russische Gardekavallerie ein rasch herangeführtes französisches Bataillon. Napoleon entsandte daraufhin die französische Gardekavallerie unter Oberst Morland, um die Russen aufzuhalten. Morland fiel und der Versuch schlug zunächst fehl. Erst das Eingreifen von General Rapp, einem engen Vertrauten Napoleons, mit der Elite-Mamlukenkavallerie brachte den Erfolg. Nach der Zerschlagung der russischen Garde setzten die Divisionen Saint-Hilaire und Vandamme ihre Attacke auf die 3 russischen Kolonnen fort, die frontal vom dritten Korps unter Davout bedrängt wurden. Norden. Nördlich auf der Straße von Brünn nach Olmütz standen die russischen Truppen unter Pjotr Iwanowitsch Bagration. Unterstützt wurden sie von der Kavallerie Liechtensteins. Ihnen gegenüber standen die französischen Kräfte des 5. Korps mit 19.200 Mann unter Jean Lannes, unterstützt von der Kavalleriereserve Joachim Murats. Um 9 Uhr setzte Bagration mit seinem Angriff gegen die Divisionen von Suchet und Caffarelli an. Er versuchte vergeblich, die linke Flanke der Franzosen zu umgehen. Weiter südlich trafen die Reiter Liechtensteins und Murats in heftigen Kämpfen aufeinander. Dabei erhielten sie Hilfe von Einheiten des 1. Korps mit 13.000 Mann unter Bernadotte. Als Bagration feststellte, dass er den Widerstand der Franzosen nicht durchbrechen konnte, zog er seine Truppen zurück und leitete einen geordneten Rückzug ein. Rückzug. Die Schlacht war entschieden. Der Rückzug der Verbündeten erfasste alle Truppen und wurde rasch zu einer wilden Flucht. Auf einem schmalen Damm zwischen den Satschaner und Mönitzer Teichen drängten sich die Soldaten zusammen. Einige versuchten, über die dünne Eisdecke zu entkommen, doch die Artillerie der Franzosen brachte das Eis zum Einsturz, sodass diese Menschen im Wasser ertranken. Die Österreicher bezifferten ihre Verluste mit 4.000 Toten. Die Russen gaben 11.000 Gefallene an. Die Franzosen hatten 1.290 Tote und 6.943 Verwundete. Außerdem nahmen sie über 12.000 Gefangene und erbeuteten 180 Kanonen sowie das gesamte Gepäck. Die Bronze der eroberten Geschütze nutzten sie, um die Vendôme-Säule auf dem Pariser Place Vendôme zu gießen. Auf französischer Seite fiel der Brigadegeneral Walhubert. Auf österreichischer Seite starb der Generalmajor Jurczyk. Auf russischer Seite verloren die Truppen den Generalleutnant Graf von Essen. Nach der Schlacht. Napoleon I. verlegte am 3. Dezember 1805 sein Hauptquartier auf Schloss Austerlitz. Am 4. Dezember traf er bei Nasiedlowitz auf Kaiser Franz II. Am 6. Dezember kam es in Austerlitz zu einem Waffenstillstand, dessen erste Bedingung der sofortige Abzug der russischen Truppen war. Am 26. Dezember wurde der Feldzug durch den Frieden von Pressburg beendet. Dieses Abkommen versetzte dem schon lange schwächelnden Heiligen Römischen Reich deutscher Nation den endgültigen Schlag. Außerdem besiegelte es die Souveränität Frankreichs über Venedig, Istrien und Dalmatien. Schlachtfeld heute. Das leicht hügelige Gelände ist weiterhin von der Landwirtschaft geprägt. Seit der Schlacht hat sich nur wenig verändert, abgesehen von der Ausdehnung der Dörfer. Die Autobahn D1 führt im Norden über das Schlachtfeld. Die Sehenswürdigkeiten sind nur bedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Besonders erwähnenswert sind das Schloss Austerlitz der Grafen Kaunitz und der Grabhügel des Friedens auf dem Prakikopetz, jeweils mit kleinen Museen. 4 Statuen symbolisieren dort die Gefallenen Frankreichs, Österreichs, Russlands und das Mährische Schlachtfeld. Im Inneren des Grabhügels befindet sich eine Kapelle mit einem Totenhaus, in dem Gebeine Gefallener aufbewahrt sind. In der Nähe des Museums am Grabhügel des Friedens steht ein Denkmal für den einzigen tschechischstämmigen General der Schlacht, Jirtschik, und seine Brigade. Die Teiche im Süden des Schlachtfeldes existieren nicht mehr, da sie trockengelegt wurden. Zuerst wurde 1824 der große Mönitzer Teich trockengelegt. Anschließend folgte 1834 der Satschaner Teich, weil man die darin gefangenen Fische kaum verkaufen konnte. Dort fanden sich Überreste gefallener Soldaten.